Wir haben uns heute gedacht, dass wir Themen vorbereiten und sie vorstellen. Und dann haben wir gemerkt, aus vielfältigen Gründen ist das nicht möglich.
Das ist nicht möglich und deswegen haben wir heute eine...
Wollen wir sagen, warum es nicht möglich ist?
Ja, sag, warum ist es nicht möglich?
Obwohl, ich werde gleich kurz darüber sprechen wollen, warum es bei mir nicht ganz für ein Thema reichte. Also
okay.
Deswegen würde ich nur so ein halbes Thema vorstellen.
Ja.
Und bei dir war es ein technisches Problem, gell?
Ja, also ihr könnt euch schon mal auf nächste Woche freuen. Bitte nicht abschalten, bitte nicht
ja,
auf nächste Woche warten.
Vielen Dank.
Nein. Das ist ganz wichtig. Wir machen heute eine ganz wunderschöne Folge. Aber ich war in Wien. Ich war bei Servus TV in einer Talkshow. Talk im Hangar 7 und habe über Wehrpflicht, Aufrüstung und die Bundeswehr und das Bundesheer geredet.
War die live, die Show?
Es war live.
Es war live.
Und ich wollte eigentlich Clips daraus mitbringen und die hier so reinspielen, weil wir haben ja seit letzter Woche, sind wir ja technisch in der Lage, dass wir Clips hier spielen und dann darüber reden. Aber es ist so, dass mit unserem Aufnahmeprogramm, wenn wir Clips spielen, dann fast parallel reden, dann wird quasi einer von uns automatisch gemutet und wir müssen noch rausfinden, woran das liegt.
Ja, also in der letzten Podcast-Folge konnten wir uns nicht wirklich unterbrechen und ich musste auch zum Beispiel so Lacher oder so rausschneiden. Also normalerweise lachen wir uns ja gegenseitig an und aus, aber das hat man dann gar nicht mehr gehört. Deswegen war es vielleicht nicht ganz so gewohnt wie sonst.
Und
aber
das,
muss man
noch
dran feilen.
Dieses Problem werden wir aber bis nächste Woche fixen und dann werde ich heftige Clips mitbringen und die reinspielen, dass ihr wirklich euren Ohren nicht mehr traut. Aber deswegen haben wir gedacht, wir machen diese Woche eine kleine Q&A-Folge. Ich habe nämlich eine Fragesession auf Instagram gestartet in meiner Story vor ein paar Tagen, als ich von Wien, von besagtem Auftritt, nach Berlin gefahren bin. Es war nämlich so, der BER, also der Flughafen in Berlin, war vollgeeist und an zwei Tagen konnte kein Flugzeug starten und landen. Und weil ich diese Sendungsanfrage erst drei Tage vorher bekommen habe und das ansonsten einfach nicht mehr geklappt hätte, bin ich geflogen. Also der Sender hat die Flüge bezahlt. Ansonsten wissen wir natürlich, Kurzstreckenflüge sind schlecht. Aber in dem Fall hat es einfach nicht anders geklappt. Und ich fand es aber wichtig, dass ich in der Sendung dabei bin. Und auf der Rückfahrt wurde mein Flug dann halt gecancelt, weil am BER keine Flugzeuge starten und landen durften. Und dann saß ich von Wien nach Berlin im Zug und das waren insgesamt 11 Stunden. Und dann habe ich so eine kleine Fragesession auf Instagram gestartet und habe viele schöne Fragen bekommen. Und die werden wir heute beantworten. Nicht alle, aber ein paar.
Yay!
Yay! Machst du manchmal so Fragesessions auf Instagram?
Tatsächlich nicht. Ich bin da eben, es ist dann immer zu viel.
Hm.
Aber wenn ich dazu gezwungen werde, zum Beispiel im Podcast Aufrechte Demokraten, dann mache ich auch mit.
Das ist so gütig von dir. Also, dass du dich den Fragen der Masse stellst.
Wunderbar. Ich meine, viele der Fragen betrafen ja auch Ole, wahrscheinlich eher Ole Nymon und nicht Ole Liebel. Aber ist okay. Ja. Wir können trotzdem.
Es ist alles der gleiche Ole.
Ja.
Nein, viele Fragen waren tatsächlich auf Ole gemünzt, weil ich in den Tagen vor dieser Fragerunde auch viel mit Ole unterwegs war, weil wir zusammen fürs ZDF gedreht haben in Leipzig. Wir waren an der Uni in Leipzig und haben so einen Debate-Me-Stand aufgemacht. Also das war die Idee vom ZDF für diese ZDF-Reportage, die am Ostermontag erscheint, schaltet ein. Und wir haben da so einen Stand halt dann aufgebaut in der Aula von der Uni Leipzig und dann war es so halt irgendwie für Deutschland kämpfen ist voll unnötig, ohne uns, debate me. Und dann kamen da Leute und haben debattiert und es war sehr lustig und ich habe viele Kommentare dann gesehen unter dem Video, was wir darüber gepostet haben, von wegen deutscher Charlie Kirk und das war auch die primäre Assoziation, die ich hatte, als das ZDF zu uns meinte, das wollen wir machen.
Ja, ich meine, das werden sie auch gedacht haben, dass das irgendeine Assoziation ist.
Ja, und
debate me von der anderen Seite.
Und seitdem denke ich mir, wäre es politisch sinnvoll, dass man das halt größer aufzieht. Also, dass man im Ernst so ein bisschen so ein Turning Point Germany macht.
Also einfach die Strategie, sich abzuschauen, dann aber zu gucken, wie können wir das mit progressiven oder linken Inhalten füllen.
Genau, halt einfach Turning Point Germany, aber von...
Ja, was aber der Punkt ist, was man nicht unterschätzen darf, auch wie so eine Mobilmachung von rechts sehr stark läuft, ist eben auch über religiöse Züge. Also manchmal direkt über Religion, also bei den Kirks ist es ja offenkundig, dass Turning Point eben auch evangelikal ist. Das weiß ich jetzt nicht, ob das so eine Sache ist, die ich aus einer aufklärerischen Sicht unterstützen würde. Mhm. Also das hielte ich immer für ein bisschen Augenwischerei. Also, ne? Was ja auch zum Beispiel bei Rechten gut funktioniert, ist jetzt gerade ein Essay rausgekommen, der sich mit Sexy Racism beschäftigt bei der AfD. Herr Dagmar Herzog hat den geschrieben, die ja sehr viel sich mit Sexualhistorie im Dritten Reich beschäftigt. Und die hat so ein bisschen herausgearbeitet, wie sieht das eigentlich aus mit dieser Partei in Deutschland? Wie verbindet sie die Ablehnung und den Ekel vor der migrantischen Bevölkerung gleichzeitig mit so einer pornografisch gefärbten Lust, dann auch eben irgendwelche halbnackten Blondinen zu zeigen, wie sie dann unsittlich berührt werden und so. Da hat sie dann entsprechende AfD-Posts ausgegraben und dann redet sie über diese doppelte Strategie zu sagen, wir haben auf der einen Seite total negative Affekte, die dann aber lustvoll gewendet oder aufgeladen werden. Mhm. Und das ist ja auch so eine Strategie, wo ich denke, okay, auf einer programmatischen Ebene ist es ein offener Widerspruch, aber es scheint gut zu funktionieren. Können wir das irgendwie übertragen? Und dann dachte ich mir, oh, das ist so unredlich und das fühlt sich so an wie so ein ganz dieser manipulativer Move. Das ist irgendwie nicht gut. Also man kann nicht jede irgendwie Ästhetik oder jedes Format übernehmen, ohne dass man sich da ein bisschen mit beschmutzt oder Dämonen beschwört, die man eigentlich nicht beschwören sollte.
Mm, ja, ja. Also ich meine, bei so Sachen wie das, was du gerade beschrieben hast, also diese eigentlich Sexualisierung von irgendwelchen rassistischen Gedanken und rassistischen Impulsen, ist natürlich, also das kann man halt einfach nicht von links adaptieren. Ja. Also wie soll das einfach gehen?
Ich meine, also das Buch übrigens, das heißt Der faschistische Körper, ist ein wirklich ganz kleiner Essay. Also den hast du, wenn du einigermaßen schnell liest, irgendwie in einer Stunde, eineinhalb, hast du den durchgelesen. Mhm. Also das ist ein sehr knackiger und gut geschriebener, kurzer Essay. Ich weiß nicht, ob er auf Deutsch erschienen ist. Also sie ist Deutsch-Amerikanerin, aber Der faschistische Körper, The Fascist Body, gibt es zu kaufen.
Nehmen wir mit so die Empfehlung. Und also es erinnert mich ein bisschen an, ich hatte Amerikanistik im Nebenfach in meinem Bachelor. Ich bin ja ausgebildeter Amerikanist quasi. Eigentlich bin ich könnte so Amerika-Experte werden.
Oh nein,
so
bitte nicht, stopp.
So USA-Experte und dann so Sendungen eingeladen werden. Ah ja, Herr Dressler, Sie sind live bei uns aus Washington. Wie ist die Lage?
Sehr gut.
Ja, es kommt auf die Swing States an. Und das ist einfach, also die USA sind ein tief gespaltenes Land.
Oh Gott.
Das wollte ich
nochmal
sagen.
Ja, hier ist Simon David Dressler, der hat ein bisschen Henry Miller gelesen und jetzt wird er uns aufklären über die psychologischen Tiefenstrukturen der US-amerikanischen Gesellschaft.
Ja, nein, und ich meine, das war ja auch in Amerika so, dass quasi diese Erzählung von dem Schwarzen, der quasi kommt, der von dem Sklaven, der ausbricht und die weißen Frauen raubt und so.
Genau.
Also das war ja
das
schon
Motiv,
immer.
Das Motiv, was immer wieder kommt.
Genau, eine wahnsinnig. Ja, von sexualisierter Gewalt aufgeladene Erzählung. Also die gesamte Story von King Kong ist eigentlich ja ziemlich genau eine Nacherzählung von diesem propagandistischen Element. So, also von dem Fremden, der die weiße Frau raubt. Und da ist es nicht schwer, sich vorzustellen, dass die AfD eben an solche Mythen quasi oder an solche Narrative andockt. Wir wollen uns der ersten Frage widmen. Und zwar habe ich eine kritische Nachfrage bekommen, weil ich, wie ich schon gesagt habe, in Wien war bei Servus TV. Und Servus TV ist ein Sender, der wurde gegründet von...
Nein, bitte keine Dialekte nachmachen.
Sorry, okay, stopp. Nein, tut mir leid. gegründet von dem Red Bull Gründer, der leider Gottes von uns gegangen ist vor einer Weile. Und der hatte, wie gesagt, also das hatte ich ja schon in der vergangenen Folge, glaube ich, gesagt, der war ziemlich rechts, also... rechtsradikal, kann man vielleicht sagen, also würden manche behaupten, dass manche Ansichten von ihm als rechtspopulistisch zu bezeichnen sind. Und der hat diesen Sender eben gegründet und dementsprechend hat Servus TV natürlich auch einen politischen Einschlag. Und wenn man auf dem Wikipedia-Artikel von Servus TV rumscrollt, dann findet man da auch fragwürdige Dinge, was dieser Sender zum Beispiel auch während der Pandemie gemacht hat. Und Leute, die er eingeladen hat. Und das ist ganz, also man kann sich ungefähr vorstellen, vielleicht ist es nicht ganz so schlimm wie Nios. Also so weit würde ich nicht gehen. Aber man muss sich keine Illusionen darüber machen, dass es kein linker Sender ist. So. Dann habe ich eine Nachfrage bekommen von einem Zuschauer. Uff, Servus TV, ich wünsche mir, dass das ein Ausrutscher war. Lieber Simon, ich mag deinen Content und finde, du hast ganz viele starke Takes. Auch den Ansatz, mit allen sprechen zu wollen, finde ich ehrenwert. Aber bei allem Respekt, mit so neoliberalen Alpha-Males zu quatschen und damit deren Image zu relativieren, halte ich für wenig zielführend. Und auf Sendern stattfinden, die gern Faschos einladen, sollte ein No-Go sein, finde ich. Deshalb möchte ich mir das Gespräch auch nicht anschauen und kann mich leider nicht inhaltlich damit auseinandersetzen. Und so weiter. Also mit dem Alpha-Male, mit dem neoliberalen Alpha-Male war Otto Karasch, aka Otto Bulletproof gemeint. Der war auch Teil der Sendung. Der war also auch eingeladen. Der ist Bundeswehr-Veteran, war in Afghanistan, ist mittlerweile YouTuber, Survival-Coach, war bei Seven vs. Wild, also dieser Sendung. Und ja, also man kann sich ungefähr vorstellen, wie dieser Typ drauf ist. Er ist Unternehmer, dem Militär jetzt nicht unbedingt abgeneigt. Und ich fand diese Nachricht irgendwie schade. Erstens, weil, so, wir hatten ja schon mal drüber geredet, glaube ich, in der vergangenen Folge. So im Dezember war das, glaube ich, wo es eben darum ging, um unsere Auftritte bei Jasmin Kosobek. Jasmin Kosobek ist eine YouTuberin, wir reden relativ häufig über sie, fällt mir so auf. Die war früher bei Russia Today Deutsch und also diesem russischen Propagandasender und macht jetzt YouTube-Interviews mit vornehmlich rechten Leuten und mit Ole Liebl und Simon David Ressler. Und wir haben
und
auch
jetzt
damals.
Jetzt gerade veröffentlicht am Sonntag mit Wolfgang M. Schmidt.
Wolfgang M. Schmidt, genau. So, also sie hat anscheinend Gefallen daran gefunden, mit Linken zu reden. Und das ist ja erstmal gut. Also das ist ja toll, wenn ihre Audience, die aus mehreren hunderttausend Leuten besteht, die, würde ich sagen, im Durchschnitt wahrscheinlich relativ rechts ist, wenn diese Audience mit linken Ideen konfrontiert wird.
Oder konservativ und libertär und so, also in den verschiedenen
Lager dabei.
Es ist auf jeden Fall nicht so zu sagen, ja, hier ist ein Kanal mit irgendwie 300.000 AbonnentInnen, das sind alles Neonazis oder so. Also da kommen wir ja auch nicht weiter. Das sind Menschen, die sind offensichtlich empfänglich für auch rechte Botschaften und dann denkt man sich, ja gut, vielleicht sind sie auch empfänglich für Botschaften, die sie sonst nie hören, nämlich unsere zum Beispiel.
Ja, ja. Und was dabei immer so mitschwingt und auch bei so Nachrichten ist ja eigentlich dieser Vorwurf, dass man mit seiner Präsenz diese Leute normalisiert und diese Sender normalisiert. Und das habe ich auch schon mal in einem Video ein bisschen ausformuliert, dass mich daran so ganz primär eine Sache einfach wahnsinnig stört. Nämlich, dass wenn man solche Sachen schreibt, also wenn man schreibt, jemand wie Simon David Ressler oder Ole Liebl darf nicht in solche Sendungen gehen, weil man damit dann Servus TV oder Jasmin Kosobek oder Otto Bulletproof oder was auch immer, normalisiert. Oder ich habe Jan Fleischhauer normalisiert, angeblich in meiner Sendung mit ihm. Dann geht man ja davon aus, dann tut man so, als wären wir in irgendeiner Lage, als könnten wir überhaupt irgendwas normalisieren. Das impliziert, als wären linke Ideen irgendwie in einer Position in der Gesellschaft, dass sie so populär und so Mainstream wären, dass sie die Macht haben, Sachen im Diskurs zu normalisieren. Und wenn man das glaubt, dann lebt man doch nicht in der Realität.
Ich würde dazu auch sagen, dass oft das Argument kommt, dass es ja nichts bringt, mit denen zu diskutieren, weil die lassen sich ja auch nicht überzeugen und es ist völlig irrsinnig, das zu glauben, dass man sie überzeugen könnte.
Ja.
Und da würde ich hingegen sofort zustimmen bei dem letzteren Teil des Arguments, dass man sagt, ja, wir können sie nicht überzeugen, aber natürlich können wir die nicht überzeugen, aber dafür sind die auch gar nicht da, diese Talkshows. Also eine Talkshow wurde noch nie gemacht, damit Leute sich überzeugen. Sondern es wurde gemacht, damit Leute sich in einem direkten Austausch konfrontieren können mit Argumenten, die sie vielleicht von innen oder von ihrer eigenen Bubble so nicht zu hören kriegen. Und sie müssen dazu Rede und Antwort stehen. Das heißt, sie müssen sich nicht annähern, sie müssen nur ihre Position klar markieren. Und das ist ja etwas, was durchaus wichtig ist, weil das ja auch manchmal argumentative Vorlagen gibt, um in persönlichen Gesprächen mit NachbarInnen, mit FreundInnen und so weiter, mit der Familie entsprechend was an der Hand zu haben. Zu sehen, okay, wie argumentiert denn irgendwie die andere Seite und wie können wir damit umgehen und was machen wir damit? Also ich meine, gerade so in der linken Bubble, sag ich jetzt mal, oder in der linken Bewegung hat es ja auch viel damit zu tun, dass man sich untereinander kritisiert. Das ist auch total wichtig. Und da geht es ja wirklich auch darum, dass man Sachen weiterdenkt, ne, und schaut, okay, wo geht es jetzt irgendwie hin? Aber wenn ich jetzt mit anderen Menschen diskutiere, die überhaupt nicht meine Meinung haben, wo wir auch ganz konträre politische Programme haben, dann geht es mir vor allem darum, einfach erstmal eine Grenze zu markieren und auf Widersprüche hinzuweisen. Ich muss jetzt nicht meine eigene Theorie irgendwie weiterentwickeln und gucken, okay, wo habe ich irgendwie Fehler gemacht und so weiter, sondern wirklich zu sagen, hier sind unsere Positionen und das zu schärfen. Und wenn das Formate sind, in denen man ein bisschen mehr Redezeit hat, in denen das nicht sofort so ganz compressed zu hohlen Phrasen verkommt, dann ist es schon mal viel, viel wert. Deswegen würde ich sagen, es ist natürlich bitter, dass wir heute darauf angewiesen sind, auf solchen Plattformen zu sprechen, weil es die Linke offensichtlich nicht, also die Linke als größere Bewegung oder progressive Stimmen, nicht geschafft haben, ein entsprechendes Gegenangebot oder eine entsprechende Gegenöffentlichkeit aufzubauen. Das war dann lange Zeit da, während Corona, wo auch viele Leute sehr groß geworden sind, immer so der Punkt, ja, alternative Medien, das sind irgendwie nur die Rechten, die das machen. Und da sehe ich einfach ein großes Versäumnis von progressiven Stimmen, die nicht gesagt haben, wir machen das jetzt auch. Und das hatte natürlich damit zu tun, dass da oft auch Kapitalgeber waren, aber oft auch eben einfach nicht. Da sind jetzt nicht überall irgendwie die hunderttausenden Propagandamittel geflossen. Da haben Leute sich einfach hingestellt, wie wir mit einem Podcast-Mikrofon und einfach angefangen, etwas hochzuladen. Und das sehe ich schon, dass da jetzt viel Bewegung auch ist. Es kommen wirklich viele neue und gute Podcasts, die man wirklich auch empfehlen kann, was wir auch schon immer wieder tun. Aber da ist ein Versäumnis, was jetzt über viele Jahre aufgeholt werden muss. Und solange das nicht der Fall ist und solange wir nicht Bühnen haben, die groß genug sind, müssen wir eben gucken, wo können wir reden und wo können wir reichweitenstark reden. Und wenn das Medien sind, wo wir eben auch wo andere Leute kommen, die nicht unsere Meinung vertreten oder die auch wirklich politische Gegner sind, dann müssen wir das irgendwie aushalten. Also ich würde mir natürlich wünschen, es wäre anders, aber es ist halt nicht so. Und dann muss man einfach pragmatisch sein und sagen, so ist es. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt sage, wir müssen jetzt überall hingehen oder mit allen Leuten zusammen auftreten. Also es gibt Menschen, die sind so weit entfernt von mir und da sehe ich auch nicht, dass da jetzt irgendwie die große Linie irgendwas bringt. Menschen wie Martin Sellner oder so, die sind einfach so krass rechts, mit denen möchte ich mich nicht zusammensetzen. Da sehe ich auch überhaupt gar nicht mal den Willen, sich mit der anderen Meinung auseinanderzusetzen. Und das hat ja auch mit Fragen der Sicherheit zu tun. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, als POC mich mit Martin Sellner in eine Talkshow setze, das ist einfach sicherheitsrelevant. Da gucken einfach Faschos zu, auch teilweise wirklich gewaltbereite Leute und dann ist man da mit einem Gesicht und da weiß ich auch nicht, da würde ich sagen, lass das bitte. Oder wenn man sich jetzt als Frau mit Andrew Tate zusammensetzt, das bitte macht das nicht. Also es hat immer noch eine Grenze, die sich daran bemisst, wie weit man politisch auseinanderliegt, aber auch eine Grenze der Sicherheit. Das finde ich wichtig zu bedenken. Also es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwie alle Stimmen irgendwie zusammenstellt. Das bringt auch gar nichts. Dann haben wir diese Jubilee-Debatten, wo dann einfach ein moderater Sozialdemokrat zusammensitzt mit halt Leuten, die wirklich offene Nazis sind. Das auch sagen, also jetzt nicht nur so als Fremdbezeichnung, ja, alles was rechts ist irgendwie Nazi, sondern wirklich, die das von sich behaupten. Ja. Und das ist schon ein bisschen anderer Punkt. Aber lass uns vielleicht ein paar andere Fragen noch beantworten. Ja, weil wir haben jetzt schon 20 Minuten und ich würde sagen, wir können also... Lass mal ein bisschen in die Fragen reingehen.
Nee, in die Pushen rein. Also genau, ich wollte vielleicht noch sagen, ich würde auch nicht zu Nios gehen, weil der Unterschied zwischen Nios und auch Servus TV oder auch Jasmin Kosebeck ist halt, bei Nios habe ich 0,0 das Gefühl, dass da irgendwie ein auch nur vages Interesse an meiner Position ist. Und wenn das nicht besteht, dann kann man auch nicht davon ausgehen, dass man in diesem Format dem Publikum, was im Durchschnitt dann eher rechts eingestellt ist, also bei jetzt Servus TV, Jasmin Kosebeck, dass man diesen Menschen seine Position auf eine ehrliche Weise darlegen kann. Und bei Jasmin Kosebeck hatten wir beide das Gefühl, dass dem so ist. Und ich würde sagen, das hat sich auch bestätigt. Bei Servus TV hat sich das auch bestätigt. Ich werde, wie gesagt, nächste Woche Clips mitbringen. Da können wir dann mal schauen, wie das so lief. Aber ich würde sagen, wenn wir Menschen erreichen wollen, dann kommen wir halt nicht drum rum, mit diesen Menschen zu reden. Ganz einfach. So. Ich würde sagen, wir gehen mal rein. Rein in die Psychose. Meinung zu Gewürzgurken?
Ja, da kommt jetzt ganz drauf an, welche. Also ich finde süße Gewürzgurken eher abstoßend. Man kann die in Kartoffelsalat machen, aber also das ist wirklich das Höchste der Gefühle. Ansonsten bin ich wirklich kein Freund davon. Um Längen besser sind immer und grundsätzlich milchsauer vergorene, salzige Gurken mit Dill. Immer. Mhm.
Ich sehe... Du bist da schon in einer gewissen Expertise drin, was das Einlegen von Gemüse angeht. Ich meine, du lebst ja auch auf dem Land. Du kannst es ja wahrscheinlich sogar selber machen.
Ich habe das auch schon in Berlin selber gemacht.
Okay, scheiße, okay.
Ach, wir haben auch Sauerkraut gemacht. In Berlin Sauerkrauttopf, oben unter das Dach gestellt und dann 10 Kilo, zack, auf geht's.
Jetzt wollte ich mich aus der Affäre ziehen, dass ich halt sage, gut, ich wohne ja in der großen Stadt, ich kann das ja gar nicht machen.
Aber sag mal, man muss ja auch gucken, also, oder, nee, jetzt fällt mir kein Wort ein, man sagt ja, man muss die Feste feiern, wie sie fallen, oder man muss die Brötchen essen, wo sie liegen, ja, also auf Hamburger, ja?
Ja.
Oder Burger auf jeder Art, müssen Gürkchen drauf. Und die dürfen auch süß sein, das ist vollkommen okay. Aber ein Burger ohne Gurken, sorry, was ist das?
Da hört es auch bei mir auf, ehrlich gesagt. Also das ist tatsächlich grenzwertig. Aber weißt du, was toll ist? So rote Zwiebeln eingelegt in Essig und so.
Ja, aber es ging ja um Gurken. Wie ist jetzt deine Meinung zu Gurken? Jetzt sag.
Ja, okay. Ich mag meine Meinung zu Gewürzgurken ist gerne. Ja, ich bin Fan, aber auch nicht die süßen, sondern die sauren, so mit Dill und so, wo so kleine Senfkörner auch drin sind.
Ja, die Senfkörner sind auch in den süßen drin.
Ja, so.
Kommt ein bisschen drauf an, auf die Mischung.
Sorry, ich kenne mich damit doch nicht so aus.
Okay, next question. Ich sehe, hier ist kein...
Amerikanist,
Linguist, aber kein Gurkist. Also, gut.
Was tust du, um nach einer politischen Debatte abzuschalten? Ich denke mal, damit ist quasi öffentliche Debatten gemeint. Also
wo du
auf der Bühne,
auch Teil bist jetzt nicht.
Genau. Also Sendungen, Bühnendebatten, vielleicht auf TikTok Live sich mit Leuten zu fetzen. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, auf TikTok Live zu gehen. Das war lustig immer.
Ja, können wir mal wieder machen, wenn ich nächstes Mal in Berlin bin. Oder wir gehen zusammen live getrennt. Aber egal. Was machst du, um runterzukommen, Simon?
Also, ich finde gerade, wenn die Diskussionen live sind, dann ist man die ganze Zeit in so einem Flow-State, aber man ist so sehr unter Druck. Also man ist so die ganze Zeit eigentlich unter Spannung. Man guckt halt, dass man irgendwie immer halbwegs aufrecht sitzt. Man guckt, dass einem nicht komplett die Gesichtszüge entgleiten, weil man halt die ganze Zeit on camera ist. Und es ist nicht so, dass man danach nochmal sagen könnte, ja, schneidet mal das bitte raus. So, sondern es ist halt alles live. Und das ist schon sehr anstrengend. Nicht nur körperlich, sondern man muss ja auch geistig den ganzen anderen Diskutanten auch immer folgen. Und man darf halt nicht mal kurz irgendwie mental wegdriften, wie man in einer anderen Diskussion vielleicht mal kurz irgendwie mit den Gedanken woanders ist und dann klingt man sich irgendwann halt wieder ein und dann folgt man dem Fluss der Konversation wieder. Das geht halt in so einer Situation nicht. Also man muss die ganze Zeit wirklich 100% da sein. Man muss sich parallel die ganze Zeit an die Punkte erinnern, die man selber machen will, weil so, ne, vor so einer Sendung oder vor so einem Auftritt, ne, man legt sich so ein paar Punkte irgendwie zurecht, die man halt loswerden will. Und man überlegt sich die ganze Zeit, okay, wann macht es Sinn, da quasi das abzufeuern? Kann ich vielleicht jemanden mal unterbrechen? Wann fragt der Moderator mich wieder irgendwas? Kann ich dann vielleicht einfach die Frage ignorieren und einfach so meinen Kram sagen? Einfach sagen, ja, danke für die Frage, aber eigentlich will ich was ganz anderes antworten. Und es ist sehr anstrengend. Also währenddessen ist total okay. Und ich würde sagen, auch nach so 5 Minuten spätestens bin ich voll drin, wenn dann die Sendung beginnt. Und die Zeit geht auch relativ schnell vorbei und ich habe ja auch Spaß dabei, ich bin ja auch irgendwo eine Rampensaune. Aber wenn dann das vorbei ist und so dieser Druck abfällt, dann merke ich sehr schnell, wie anstrengend das war und dann will ich eigentlich nur noch weg und allein sein, weil ich, ja, also ich würde mich nicht als introvertiert bezeichnen, aber ich verbringe sehr gerne Zeit alleine. Und so eine Situation fördert diesen Wunsch, allein zu sein und allein irgendwie ein bisschen abzuschalten, nur noch viel mehr.
Ja, ich kann mich dem in vielerlei Hinsicht anschließen, aber bevor ich da zu meiner Antwort komme, vielleicht nochmal die Frage, aber was machst du denn dann? Also du willst dann alleine sein, aber hast du so bestimmte Rituale, die du so mitnimmst, um dich runterzubringen?
Eigentlich nicht. Also ich gucke die Sendung danach jetzt nicht nochmal an. Also Okay. Das habe ich früher... Das heißt früher, so vor einem Jahr oder so, habe ich das danach nochmal gemacht. Also zum Beispiel die Phoenix-Runde, wo ich vor einem Jahr ungefähr war, wo es auch um Wehrpflicht ging, die war auch live und da haben wir danach auch telefoniert, glaube ich.
Ja.
Und dann bin ich halt heimgefahren und die wurde dann um irgendwie 2 Stunden später nochmal wiederholt im linearen TV. Und dann habe ich sie mir da nochmal angeschaut und so. Es ist ein bisschen so, wie wenn man sich irgendwie so Sprachnachrichten von sich selber halt danach nochmal anhört, nachdem man sie abgeschickt hat. Mhm. Irgendwann hat das bei mir halt aber aufgehört, weil ich mir da dachte, okay, ich war ja dabei, ich weiß ja, wie ich performt habe und ich kann auch mittlerweile einschätzen, wie es quasi von außen gewirkt hat. Deshalb, ja, ich lege mich dann irgendwie hin und lese vielleicht irgendwas und dann schlafe ich irgendwann ein. Also so Rituale, ich weiß nicht. Also davor, also ja, ist vielleicht obvious, ich dusche davor, ich mache mir Gedanken, was mein Outfit sein wird.
Aber das war ja nicht die Frage, sondern das war wirklich die Frage, was passiert dann.
Ja, aber also ich gucke auf jeden Fall, dass mein Haarwaschzyklus quasi am richtigen Ding ist. Das plane ich auch Tage davor, dass quasi mein Haarwaschrhythmus quasi so fällt, dass ich an dem Tag dann besonders schöne Haare habe. Genau.
Okay. Ja, ich muss jetzt üben, weil meine Haare immer länger werden, weil ich jetzt meine Buzzcut-Era verlasse.
Ich liebe deine Haare.
Ja, die Löckchen. Aber der Punkt ist, Rituale danach. Also ich kann es total verstehen. Ein Auftritt, gerade vor Kamera, heißt ja, dass du eben die ganze Zeit auch nicht nur deine Gedanken versuchst zu moderieren und irgendwie klar auszudrücken, sondern du bist auch damit beschäftigt, die anderen anwesenden Personen zu scannen, zu schauen, wie sie reagieren, ob irgendwelche Einwände kommen, ja, wie sie ihre Haltungen verändern. Du bist damit beschäftigt, deinen Körper die ganze Zeit zu scannen. Wie sitzt du? Wie redest du? Wie ist dein Gesicht? Und dann ist das Hirn ja auch einfach ein Organ, was unfassbar viel Energie braucht. Also ich kann das total verstehen, wenn dann auch der Spannungsabfall kommt, das Adrenalin nachlässt und das hat ja nichts damit zu tun, wie sehr man dann irgendwie eine Rampensau ist. Ich habe zum Beispiel so gut wie gar kein Lampenfieber, also es geht echt, echt gut, auch bei größeren Auftritten. Also da habe ich irgendwie schon ganz andere Leute kennengelernt, die richtig, richtig aufgeregt sind und die kriegst du dann überhaupt nicht mehr irgendwie gebändigt. Das ist bei mir, würde ich sagen, in einem moderaten Rahmen. Aber ich bin danach auf jeden Fall auch eher müde und will mich zurückziehen, auch bei Auftritten. Ich finde es gar nicht so wichtig, ob es politische Formate sind oder nicht, sondern einfach, wenn du auf einer Bühne stehst und Leute gucken dir zu oder Kameras gucken dir zu oder du musst auf Menschen reagieren, dann bist du nach 1, 2, 3 Stunden halt völlig am Ende. Und ich bin oft, wenn ich solche Sachen habe, gerade bei Auftritten ja auch in Hotels, und dann kann ich schnell nach Hause fahren oder ins Hotel fahren. Und was ich dann mache, ist vielleicht jetzt nicht so ganz so hyper ethisch, aber ich muss extrem heiß duschen und zwar auch relativ lange. Also ich muss, also ich tue es gerne. Ich mag irgendwie, wenn, ich finde Duschen allgemein eine schwierige Angelegenheit, also nicht waschen, aber manchmal muss man mich so überwinden, wenn ich diesen Übergang habe von Wärme in der Kleidung zu Kälte, ne, vor der Dusche, zu wieder Wärme in der Dusche und dann wieder raus, ist wieder kalt. Das finde ich manchmal auch ein bisschen stressig, aber in so einer schönen Dusche, einfach so heiß zu duschen, dass dir das warme Wasser wirklich von den Schultern bis zu den Zehen läuft. Und das ist was, was ich irgendwie ganz großartig finde. Und auch dieser Dampf und man kann dann irgendwie anders atmen und so. Dann, das macht mir große Freude. Und davor habe ich vergessen, ich muss erstmal also berserkerhaft irgendwas in mich reinstopfen, weil ich habe dann einfach richtig Kohldampf und ich muss dann einfach irgendwas essen. Also ich gucke dann wirklich, dass ich mir auch dann was irgendwie schon bestellt habe oder mir das irgendwie save oder so, dass ich sofort nach der Show, ich putze praktisch von der Bühne runter und dann Sicherheitsrolle ins Restaurant oder ins Backstage, wo dann irgendwas ist, was ich sofort in mich hineinwerfen kann. Das ist auf jeden Fall eine große Freude und ich habe auf jeden Fall auch ein relativ starkes Food-Koma. Also das ist auch durch Corona nochmal verstärkt worden, aber wenn ich was esse, dann muss ich am liebsten erstmal hinlegen. Und das geht aber auch in der Dusche ganz gut. Also.
Aber hast du die Sachen schon mal kombiniert? Also, dass du quasi wirklich in der Dusche deinen Burger frisst und dann dich auch in der Dusche quasi hinlegst?
Nee, das geht nicht so gut, weil dann die Gürkchen aus dem Burger rausgespült werden. Und das finde ich eine Katastrophe. Dann muss man die aus dem Siphon irgendwie rauspulen. Das geht auf jeden Fall nicht. Ich würde sagen, auf zur nächsten Frage, Simon.
Ja, nee, aber ich muss sagen, ich finde Hotelduschen auch ganz toll, weil ich habe bei mir zu Hause nur eine Badewanne, wo man halt drin duscht. Und ich bin gar nicht so der Bademensch. Also, ich bade sehr ungerne.
Ich auch.
Also vor allem in Badewannen, wenn ich jetzt so einen Whirlpool bei mir hatte, ich hatte noch nie einen Whirlpool, wenn ich einen hätte, dann okay, aber so Badewannen ist einfach nicht mein Ding und dann da drin aber zu duschen ist auch irgendwie nervig und man hat irgendwie diesen Duschvorhang.
Relatable.
Und so und,
man mag ja auch irgendwie, wenn der Dampf dann irgendwie
genau.
So diese Kabine umhüllt und es wirklich irgendwie warm und cozy wird.
Und aber deshalb liebe ich das in Hotels, wenn das so eine ebenerdige Dusche, man läuft so rein irgendwie und ist dann so quasi hinter dieser Glaswand und dann, ach toll, 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 toll.
Also ich weiß nicht, wer diese Folge überhaupt schauen möchte. Ich finde das irgendwie interessant. Also wir plaudern jetzt hier über Whirlpools und Gurken, aber irgendwie, ich mach das total gerne.
Ja.
Ich bin wirklich gespannt. Aber gut, let's go on.
Du musst ja nicht so viel jetzt hier nachdenken.
Ja,
Ole.
Ich muss plötzlich einfach nur
reden. So reden, 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 reden. So. Wie behältst du dir denn alle Infos aus den Büchern, die du liest? Tipps?
Um Gottes Willen. Da haben Leute aber sehr idealisierte Vorstellungen davon, was es bedeutet, etwas zu merken.
Ja, also du machst dir Notizen beim Lesen, oder?
Genau, also mein Prozess sieht so aus, dass ich durchaus sehr, sehr gerne physische Bücher mag. Nur bei den sehr guten schaffe ich es auch wirklich, die Notizen zu übertragen. Da habe ich noch keinen guten Workflow gefunden. Klar wäre es irgendwie einfacher mit so einem E-Book-Reader oder so, obwohl dann Seitenzahlen nicht mehr gut zitieren kannst. Also da ist irgendwie, sind wir in so einer Zwischenphase, wo es mir schwerfällt, sauber zu arbeiten. Weil auf E-Book-Readern, wie gesagt, habe ich keine Seitenzahlen, was eben für ein einigermaßen korrektes Zitieren nicht gut ist. Aber die Notizen sind halt einfacher zu exportieren. Mit physischen Büchern, die ich aber auch von der Haptik lieber mag, habe ich eben das Problem, dass ich alles übertragen muss. Aber ich mache mir grundsätzlich auf jeden Fall Notizen. Also ich lese alle Bücher, die ich lese, mit Stift. Also auch Romane. Ist mir völlig egal. Man weiß ja nie. Und ich lese sie mittlerweile auch immer nur mit Kugelschreiber, weil ich finde, dieses mit Bleistift, ja, man kann da irgendwas ausradieren, das macht kein Mensch jemals. Ich habe ein Buch verkauft, ich sammle gerne Bücher. Wenn ich sie nicht mehr brauche, lese ich auf die Straße. Und ansonsten lese ich alles mit Kugelschreiber und dann wird das entsprechend übertragen. Und ich rede ja dann oft über die Bücher, indem ich eben aus diesen Notizen mir was rausziehe, worüber ich sprechen möchte. Ich schreibe ein Skript dazu. Das heißt, ich muss mir das gar nicht so sehr merken. Und ich finde es ja auch einen sehr wichtigen Skill, dass ich vergessen kann. Also ich würde sagen, ich bin relativ vergesslich. Ich kann Dinge gut einordnen, auch theoretisch irgendwie einordnen. Und dann habe ich nur so Versatzstücke, aber ich kann zum Beispiel sehr schlecht zitieren. Also ich kann mir keine Songtexte merken, ich kann mir keine Gedichte merken, ich kann mir keine, also wirklich richtig längere Abschnitte oder so merken. Ich habe manchmal so ein grobes Gefühl, wo sie ungefähr im Buch standen und dann kann ich da ungefähr hinblättern. Aber ich bin ja eigentlich froh, dass ich vergesse, weil ich glaube, also ich bin der festen Überzeugung, dass mein Gehirn die Fähigkeit besitzt, die wirklich relevanten Dinge sich gemerkt zu haben und integriert zu haben in das, was irgendwie übergreifend wichtiger ist. Als jetzt wie so ein, ja, bibliografisches oder fotografisches Gedächtnis, jede einzelne Information genau abrufen zu können. Das schaffe ich nicht. Also dafür bin ich vielleicht auch zu wuselig. Aber dafür habe ich ja eben so Note-Taking-Programme. Also ich arbeite mit Obsidian. Das ist sowieso ein Programm, was ich allen Leuten empfehlen möchte, die Notizen machen, die schreiben. Einfach ein sehr, sehr schlankes und sehr gut funktionierendes Programm, um das zu machen. Und da habe ich einfach ein paar hundert Notizen über alles Mögliche, was ich lese.
Apropos Programme, du wolltest doch mal dein ultimatives Mac.
Oh, das ist ein Video. Also ich habe schon richtig, ich habe schon richtig vorgearbeitet, mir Beispiele und Workflows überlegt. Also ich muss gerade noch ein bisschen gucken. Also das wird auf jeden Fall kommen. Keine Sorge. Das How to use a MacBook wird kommen.
Ich habe ein paar Kommentare gesehen, wo Leute geschrieben haben. Ich weiß nicht, wo das war. Ich glaube auf Spotify oder sogar so Kommentare unter der einen Folge, wo du das angekündigt hast, wo Leute meinten, bitte mach das. Also sie brauchen das.
Ich weiß. Also ich bin da sehr hinterher.
Okay, gut. Ich wollte dich nur nochmal dran erinnern. Also ich muss auch sagen, also die wichtigsten Sachen würde ich mir merken. Ich würde sagen, die wichtigsten Sachen aus Büchern merke ich mir, so rum. Ich lese auch mittlerweile eigentlich jedes Buch mit Stift in der Hand. Das macht es einfach ein bisschen, also man die Sachen, die man sich merken will, kann man halt einfach markieren. Man kann seine spontanen Gedanken daneben schreiben. Und ich habe das Gefühl, das festigt die Sachen auch nochmal in meinem Gedächtnis. Also indem ich halt mit den Passagen dann interagiere, dann bleiben die mir auch nochmal mehr im Gedächtnis und sickern so tiefer in meine Gehirnmembranen ein. Und wenn ich halt dann ein Skript über ein Video schreibe oder irgendwie in eine andere Art und Weise mit diesem Buch danach noch interagiere, dann kann ich halt meine Gedanken einfach wiederfinden. Und ich habe aber auch, also ich habe diesen Gedanken relativ häufig, dass ich mich so frage, okay, wie viel merke ich mir jetzt gerade von diesem Buch? Und meistens komme ich zu dem Schluss, ich merke mir nicht genug. Und dann versuche ich zum Beispiel,
aber nicht genug für was? Das ist ja die Frage.
Ja, das ist die Frage. Ich kann die Frage gar nicht so richtig beantworten, für was. Einfach so, um meinem eigenen Anspruch gerecht zu werden, wie viel ich aus diesen Büchern ziehen will. Weil ich habe es dann eben auch so, ich mache es mittlerweile so, dass ich, wenn ich quasi ein Buch wieder aufschlage, an der Stelle, wo ich halt das letzte Mal aufgehört habe zu lesen, dann versuche ich so zu rekonstruieren, was auf den Seiten davor passiert ist. Und dann gucke ich quasi nach, ob ich richtig lag und dann lese ich erst weiter.
Okay.
Und das trainiert schon nochmal so ein bisschen mehr, also sag ich mal, mehr consciously zu lesen und wirklich nicht nur drüber zu fliegen und nicht nur quasi die Worte zu verstehen, die da stehen, sondern wirklich sich auch schon vielleicht sich vorzustellen, wie man sich später dran erinnern wird und sich vielleicht auch ein paar schon Eselsbrücken zurechtzulegen für die wichtigen Passagen, dass man sich denkt, okay, ich lese hier diese Passage und ich finde das gerade super wichtig und ich würde mir das gerne merken und deshalb merke ich, also denke ich mir jetzt gerade was dazu aus, wie ich mir das merken sollte. So, verstehst du, was ich meine?
Ja. Ich glaube, ich habe da wirklich einen ganz anderen Ansatz, weil ich Aufmerksamkeitsspanne, Leseverständnis und so weiter, eben, das ist jetzt auch kein super innovatives Bild, halt wie ein Muskel begreife, den es halt zu trainieren gilt, damit er eben funktioniert. Und ich merke ja, wenn ich einfach viel lese und auch viel zu einem Thema lese, ich muss nicht immer alles mir merken können, aber ich spüre, wenn ich ein neues Buch lese zu einem ähnlichen Thema, dass ich viel schneller Verständigung erreiche, dass ich viel besser kapiere, worauf die Autorin, der Autor irgendwie hinaus möchte. Also diese Form von ein Deep Dive schaffen in ein Buch und nicht immer wieder daran zu scheitern. Das ist etwas, was auch mit viel Lesen, aber auch eben viel Vergessen möglich ist. Also ich habe da nicht unbedingt 1000 Gedanken dazu, aber ich verstehe irgendwie relativ klar, was der Fall ist. Mhm. Ich habe das sehr deutlich auch gemerkt in der Philosophie. Manchmal muss man so wirklich gegen sehr, sehr komplexe und dichte Texte anrennen und das ist am Anfang so, so schwierig und irgendwann checkst du, ach ja, ach so ist es gemeint. Und dann hast du es irgendwie mit dreimal in Sekundärliteratur gelesen und dann rauschst du plötzlich irgendwie durch so einen Kant irgendwie durch, bis du wirklich an die wichtigen Stellen kommst, wo wirklich was grundlegend Neues oder Komplexes steht und du bist nicht so aufgehalten von dem Buch in seiner Gesamtheit. Also Lesen wird wirklich mit jedem Mal besser, also je mehr man liest und nicht, je mehr man sich von einem Buch behält, würde ich jetzt sagen.
Ja.
Also ich finde es deswegen nicht ganz so wahnsinnig bedeutsam.
Ja, also da würde ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann und sagen kann, Quantität über Qualität, aber also es ist schon wichtig, dass man beim Lesen aufmerksam ist und am besten halt auch mit dem Stift quasi da mitarbeitet und sich seine Sachen dazu schreibt. Aber wenn man jetzt mal eine Sache nicht versteht, und wenn man vielleicht ein paar, also sich danach nicht an jede Einzelheit erinnert, dann ist es nicht schlimm, dann muss man einfach weiterlesen. Also dann muss man wirklich einfach das nächste Buch lesen. Und das schließt so ein bisschen an die nächste Frage an, die ich mir rausgesucht habe. Womit anfangen zu lesen, wenn man lange kein richtiges Buch mehr gelesen hat? Fällt dir da spontan irgendwie ein Buch ein?
Nee, das kommt ja ganz drauf an, was die Leute interessiert. Mhm. Also da würde ich eher genereller sagen, lest Essays, kurze Bücher. Also es gibt viele kleine Bücher, die Dinge irgendwie gut zusammenfassen und die irgendwie Freude machen. Und klar, zum Beispiel, was immer zitiert wird, wenn es jetzt gerade so um so linke Theorie oder sowas geht, Mark Fisher. Das sind ganz kleine Büchlein, die kann man wirklich gut verstehen. Das ist keine Frage. Also das macht auch einfach Freude.
Ja. Ja.
Kann man ja reingehen.
Ja. Also es gibt einen sehr guten Essay von Sigmund Baumann, der heißt Die Angst vor den anderen. Da geht es um Rassismus, um Migration. Der Essay kam von Pai, also ist schon ein bisschen älter, kam aber nach Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 raus und ist auch nicht lang, also 70, 80 Seiten vielleicht und hat man sehr schnell gelesen und macht einfach Spaß. Man nimmt viel daraus mit. Und wenn ich so in meine eigene, sag ich mal, Lesehistorie schaue, dann war es so, dass ich als Kind und Jugendlicher viel gelesen habe und dann so mit, keine Ahnung, vielleicht 13, 14 aufgehört habe. Also ich glaube, dann habe ich so gut wie gar nicht mehr gelesen. Dann habe ich irgendwie halt mehr Call of Duty gespielt und so. Und dann fand ich andere Sachen irgendwie interessanter. Und dann habe ich mit so 2021, als dann auch so meine Politisierung in vollen Zügen war, habe ich angefangen, wirklich exzessiv zu lesen. Und dann habe ich mir im Jahreswechsel 2020, 2021 vorgenommen, dass ich mir 2021, dass ich da jede Woche ein Buch lesen werde. Und das habe ich im Januar 2021 fast geschafft. Ich glaube, ich habe 3 Bücher dann gelesen in dem Monat. Im Februar dann noch ein Buch, glaube ich, gelesen. Im März und im April habe ich dann jeweils 4 Bücher im Monat gelesen und dann habe ich ein halbes Jahr wieder gar nicht gelesen. Dann war ich irgendwie, keine Ahnung, ausgebrannt, ich war so überfordert. Und dann habe ich im Oktober 2021, ich hatte zum Geburtstag, ich habe ja im September Geburtstag und ich habe zum Geburtstag geschenkt bekommen Bullshit Jobs von David Graeber. Und dann habe ich Bullshit Jobs gelesen und das hat meine Leselust wieder so entflammt, dass ich ab Oktober 2021 bis heute jeden Monat meine 4 Bücher geschafft habe. Also quasi ein Buch pro Woche ungefähr. Und ich will das jetzt nicht alles David Graeber zuschreiben.
Aber ich finde trotzdem, also wenn Leute nicht geübt sind zu lesen und einfach lange kein Buch mehr gelesen haben, sind gerade diese Ansprüche im Buch oder im Monat oder im Jahr x Bücher zu lesen, glaube ich, ein bisschen zu krass. Also
meinst du?
Mir würde sowas eher Druck machen, weil natürlich kommen auch immer Sachen dazwischen, weiß ich nicht, wenn du einen krassen Job hast, wenn du Kinder hast oder so, das kannst du nicht immer abschätzen und dann ist es sofort ein Druckmittel. Oder einfach zu sagen, lieber mit kleineren Büchern anfangen. Also ich habe jetzt meine Bibliothek, also meine Fachbibliothek ist ein bisschen nach Themen geordnet, deswegen ich habe hier vorne jetzt nicht die feministische Literatur stehen, gerade rechts und links von mir, während wir aufnehmen, sondern irgendwie politische Theorie und Philosophie, und ich habe jetzt gerade zwei kleine Büchlein gefunden. Das eine ist, also sind so zwei Essays von, oder ich glaube, es sind zwei? Nee, doch zwei. Drei. Drei Essays von Niklas Luhmann. Das ist so ein kleines Surkamp-Büchlein, also hat ein bisschen über 100 Seiten. Das heißt, Der neue Chef, das ist so ein ganz kleines Format, passt in eine Hosentasche, lassen sich super angenehm lesen, obwohl es halt Niklas Luhmann ist, einer der großen der deutschen Soziologie. Oder hier von Theodor W. Adorno habe ich Die Theorie der Halbbildung. Das ist auf jeden Fall, wie immer bei Adorno, durchaus ein krasser Text, also relativ voraussetzungsreich oder also sprachlich komplex, aber trotzdem, es sind irgendwie ein bisschen mehr als 50 Seiten, auch in so einem Hosentaschenformat. Und wenn man sich da durchgebissen hat, ich glaube, dann gibt es sofort auch einfach ein Erfolgserlebnis. Du hast einfach geschafft, dieses Buch zu lesen, du hast hier durchgearbeitet, es sind 50 Seiten, klar, andere Bücher sind irgendwie 6-mal länger, aber du hast was mitgenommen, und das sind auch keine ganz einfachen Texte. Also du musst nicht nur so ein Easy Reading machen. Also dann lest halt weniger, aber vielleicht komplexer. Oder eben wie Bullshit Jobs, das ist ein längeres Buch, aber es ist so gut geschrieben. Also David Graeber kann wirklich hervorragend schreiben. Da legt man sich einfach rein und lässt sich irgendwie treiben. Oder auch zum Beispiel jetzt in der feministischen Literatur fällt mir ein, Rebecca Endler. Die hat ja mit Bitches, Witches, It Girls auch einen Bestseller geschrieben und, wie ich finde, auch zu Recht. Das Buch hat jetzt nicht so einen krassen roten Faden, also es ist eher so eine Sammlung an immer wieder kleinen Rabbit Holes aus der Geschichte. Das ist als Buch, also das muss man jetzt nicht von A bis Z lesen. Du kannst eigentlich in der Mitte einsteigen und auch in der Mitte aufhören. Kann man jetzt als Schwäche sehen, aber gerade wenn du nicht so viel liest, ist es auch voll die Stärke, weil du einfach reingehen kannst. Zum Beispiel auch die Frage, wo und wie man liest. Also zum Beispiel, wenn du sagst, immer wenn ich aufs Klo gehe, also jetzt für eine längere Sitzung, habe ich ein Buch neben meiner Toilette liegen, und da lese ich einfach mindestens 5 Seiten, Punkt. Und das geht. Dann sind es 5 Seiten. Und damit kann man erstmal anfangen. Und ja, nicht das Handy mitnehmen und dann irgendwie TikTok scrollen, sondern 5 Seiten Buch lesen. Das ist total der ritualisierte Ort, da hast du deine Ruhe, da will dich auch niemand stören, also hoffentlich. Und das ist jeden Tag. Das ist nicht eine Raucherpause, wo du jetzt irgendwie nach 2 Minuten fertig bist, also oder zwangsweise, weil die Zigarette zu Ende ist, sondern du kannst da auch ein bisschen sitzen und dann hast du einfach, das sind meine 10 Minuten am Tag. Also wenn du jetzt nicht in der WG mit 7 Leuten lebst, die an der Tür klopfen.
Ich kann mich, also apropos auf also, der Toilette stören.
Ich will damit sagen, also Rituale sind wichtig. Ja. Also, welche Texte kurz oder gut erzählt und eben sich diesen Ort oder diesen Raum schaffen, wann will ich eigentlich lesen? Und ich glaube, diesen Rhythmus hinzukriegen, es ist nicht unbedingt, wie viel man schafft, sondern dass man es überhaupt tut. Das ist ja bei vielen Dingen so. Die Regelmäßigkeit macht es.
Jetzt habe ich ein paar Punkte, die ich noch abhaken muss. Also apropos auf Toilette stören, ich kann mich an ein Bild erinnern, wo du auf der Toilette sitzt und Georg Lukács liest. Und das habe ich seitdem immer vor Augen. Wenn ich mir Ole vorstelle, wie er.
Ja, wie er also Lukács ist so ein marxistischer Philosoph irgendwie aus den 20er Jahren, so die Ecke.
Von dem muss ich auch noch was lesen. Dann andere Sache, das mit den Ritualen ist mega wichtig. Als ich noch jeden Tag irgendwo viel gependelt habe und einfach in der Bahn saß, jeden Tag irgendwie eine Stunde, weil ich habe mal relativ am Rand von Berlin gewohnt, wo ich halt einfach jeden Tag mindestens mal 2 Stunden in der Bahn saß, da bin ich durch die Bücher durchgeflogen. Das war überhaupt kein Problem. So, weil mir die Zeit einfach gegeben wurde. Ne? Also ich musste mir nicht Zeit freiräumen in meinem Tag, sondern die war einfach frei, weil ich halt sowieso in der Bahn saß. Und wenn man dann halt mal sagt, gut, gucke ich halt nicht auf mein Handy, sondern lese.
Ja, und vor allem, wenn du O2 hast oder so, dann hast du auch eh kein Netz. Manchmal ist das Funkloch auch ein Segen.
Ja. Naja, und mittlerweile, wo ich halt nicht mehr so viel pendel, habe ich einfach auch, also muss ich mir die Zeit zum Lesen halt selber nehmen. Und ich werde auch häufig irgendwie so im Kontext von meinem Goodreads Account, wo ich ja immer quasi poste, wenn ich ein Buch gelesen habe.
Übrigens, ich habe jetzt auch Goodreads.
Wirklich? Oh mein Gott.
Noch ganz so rein, habe ich noch niemandem gesagt. Das ist erst, was
ich öffentlich sage. Gott, wow. Ja. Ich freue mich. Wie heißt du da? Willst du sagen?
Ich habe da als, ich bin ja, da ich ja auch Bücher schreibe, selbst als Real Human Being hinterlegt. Also Ole Liebel ist der Name, unter dem ihr mich dort findet, weil ich da wirklich ein verifiziertes Profil habe und auch auf meine Bücher zugreifen kann und so.
Ach so, okay, das sorry, du bist verified.
Oh.
Ich wusste nicht, mit wem ich hier rede. Naja, und dann fragen mich Leute manchmal, ob ich einfach lüge. Also ob ich wirklich so viel lese, wie ich vorgebe zu lesen und wie ich das mache. Und ich sage dann halt immer, ja, ne, du musst dir die Zeit halt nehmen. Also wie du gesagt hast, die Zeit zum Lesen fällt halt nicht vom Baum. Es sei denn, also ne, ihr sitzt jeden Tag in der Bahn, dann, ne, dann fällt die Zeit tatsächlich für euch vom Baum. Ihr müsst sie dann halt nur nutzen. Aber vorausgesetzt, ihr pendelt nicht jeden Tag 2 Stunden.
Mhm.
Fahrt vielleicht mit dem Fahrrad in die Uni, zur Schule, zur Arbeit. Dann müsst ihr halt irgendwie die Zeit, die ihr aufs Lesen verwenden wollt, und ich gehe dann mal davon aus, ihr wollt lesen, dann irgendwie selber freischaufeln.
Und also ich habe jetzt auch noch was Interessantes gehört übrigens, also dazu. Ja. Also Thema Hörbücher. Ich finde es erstmal auch gut, sich an längere Texte heranzuwagen, indem man erstmal lernt, auch lange zuzuhören, weil Lesen ist immer auch eine Form von Zuhören. Es ist natürlich anders zu lesen als zu hören, das ist einfach so, und es fällt vielen Leuten auch einfacher, länger zu hören als zu lesen, das ist auch normal. Aber ich finde trotzdem, dass man hier schon mal irgendwo hingehen kann, einfach wirklich an einer Sache dran zu bleiben. Ja, und nicht die ganze Zeit zu unterbrechen, sondern wirklich einfach mal eine Stunde zuzuhören. Und ich habe auf BookTok gesehen, dass da so ein kleiner Trend irgendwie stattfand. Das nennt sich Immersive Reading. Und was sie dann gemacht haben, ist, dass gelesen wird, während du dasselbe Buch als Hörbuch hörst. Und das finde ich irgendwie sehr interessant. Mhm. Ich habe das noch nie gemacht. In Deutschland ist es auch ein bisschen doof irgendwie mit den Modellen, dass du halt ein Hörbuch kaufst, hast du nicht Anrecht auf den Text. Das kann ich nicht verstehen. Ich finde das vollkommen schwachsinnig. Ich finde, wenn man sich ein Buch kauft, dann sollte man die Rechte an diesem Buch in jeder Form miterwerben, also als Hörbuch und als E-Book. Aber da sind wir im deutschen Verlagswesen nicht. Aber es ist ja nicht so, dass man das mit jedem Buch machen sollte oder auch machen kann, weil auch nicht überall Hörbücher existieren. Aber ich finde es irgendwie interessant. Also ich habe es noch nie gemacht, aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Wie ist es, ein Buch zu lesen, indem man es gleichzeitig hört?
Das ist crazy, das habe ich noch nie gehört.
Ja, deswegen habe ich es auch mal jetzt gesagt.
Verrückt.
Also vielleicht, falls ihr das mal gemacht habt, also schreibt uns gerne mal. Ich würde mich wirklich interessieren, wie eure Erfahrungen damit sind.
Falls ihr Profis im Immersive Reading seid. Also das mit dieser Zielsetzung vielleicht noch, das wollte ich auch noch sagen. Ich glaube, das ist sehr personabhängig. Und die Frage ist, ob man sich durch sowas eher motiviert oder eingeschüchtert fühlt. Weil, also ich persönlich bin halt jemand, wenn ich mir so ein Ziel setze von irgendwie 4 Bücher pro Monat oder halt ein Buch pro Woche, dann bin ich davon weniger eingeschüchtert, sondern halt eher motiviert. Und ja, wenn dann irgendwie der Monat fast vorbei ist und ich habe erst 2 Bücher gelesen, dann muss ich mich ranhalten. Aber ich leide da nicht drunter. Also ich nehme es dann nicht.
Es gibt ja solche und solche. Also ich will jetzt nicht sagen, es ist immer ein Druckmittel, aber es kann zu einem Druckmittel werden, und ich finde, das muss man auch respektieren.
Ja, voll. Und es ist bei mir auch so, es ist vielleicht ein bisschen eine andere Sache, aber beim Filme gucken war es bei mir auch lange so, dass ich mich dabei ertappt habe, wie ich immer wieder die gleichen Filme geschaut habe. Also so Comfort-Viewing-mäßig. Und ich irgendwie abends so, ich saß auf meiner Couch und war so, okay, was gucke ich jetzt? Lasse ich mich auf einen neuen Film ein? Oder gucke ich irgendeinen Film, von dem ich weiß, dass ich ihn mögen werde, wo ich vielleicht auch nicht so aufmerksam gucken muss, so. Und dann, das hat mich irgendwie lange selber bei mir gestört, weil ich mir da so dachte, ja, ich will doch eigentlich neue Filme gucken. Und jedes Mal, wenn ich dann in der Situation war, okay, ich kann jetzt einen neuen Film gucken oder halt, keine Ahnung, zum 20. Mal Crazy Stupid Love. Das wirklich war lange so mein, so ein Comfort-Film von mir, da ich so immer Crazy Stupid Love geguckt habe. Weil Ryan Gosling halt einfach auch der coolste Mensch der Welt ist. Aber ich habe mir dann irgendwann Letterboxd gemacht. Und Letterboxd, für die es nicht kennen, ist ein bisschen wie Goodreads, aber für Filme. Also es hat so ein bisschen Social-Funktionen. Man kann halt Filme quasi tracken oder loggen, die man geguckt hat. Man kann die so bewerten, reviewen, bla bla bla. Man kann so halt Watchlisten machen, also was man noch angucken will. Und man hat halt auch ganz viele Statistiken darüber, wie viele Filme man jetzt geschaut hat und so weiter. Und als ich mir da einen Account gemacht habe, hat sich mein Viewing-Verhalten so ein bisschen verändert, weil ich dann eben immer so einen Anreiz hatte. Und ich weiß, klingt jetzt mega dumm, aber so Number go up. Wenn ich einen neuen Film geguckt habe, dann konnte ich dann einen neuen Film loggen und dann stand da halt nicht mehr, keine Ahnung, 260 Filme geguckt, sondern 261. Und das war so ein bisschen so eine richtig primitive Art und Weise, mich dazu oder mich zu etwas zu motivieren, was ich ja sowieso machen wollte, nämlich neue Filme kennenlernen, aber wo ich irgendwie noch so ein Hemmnis hatte und ich musste mich so ein bisschen selber austricksen, verstehst du?
Ja, und dazu habe ich noch einen anschließenden Gedanken, nämlich wenn Leute nicht so viel lesen und da gerne reinkommen wollen, halte ich es auch für eine sehr, sehr gute Idee, mit Büchern anzufangen oder mit Themen anzufangen, die eine oder einen wirklich uneingeschränkt interessieren. Also ich halte gar nichts davon, zu lesen anzufangen, weil dieses eine Buch, worüber jetzt alle sprechen, das muss ich jetzt auch mal gelesen haben. Das halte ich für einen eher schlechten Anreiz. Das kannst du dann machen, wenn du ein bisschen geübt bist, dann bist du auch schneller im Lesen, dann kannst du es mal so ein bisschen wegdingsen. Aber gerade wenn es um den Anfang geht, da gibt es auch wirklich keine Geschmacksgrenzen. Das kann der schundigste Schundschinken sein, das ist vollkommen egal. Da geht es ja einfach erstmal darum, diesen Modus des Lesens und diesen Raum zu schaffen, das einzuüben, das hinzukriegen. Deswegen da knallhart interessenspolitisch vorzugehen. Keine Kompromisse. Genau das, was euch interessiert.
Ja, das finde ich gut. Ja. Ich habe vielleicht noch einen Roman-Tipp. Ich glaube, über den habe ich auch noch nie geredet. Den habe ich vor mittlerweile 4 Jahren gelesen. Der heißt Hochdeutschland von Alexander Schimmelbusch. Kennst du den?
Nein.
Es ist ein Roman, also es ist ein deutscher Autor. Es geht um so einen Typen in der Finanzwelt, der sich im Prinzip in die Politik reinputscht. Mhm. Und es geht so ein bisschen darum, wie er Deutschland nach seinem, ja, irgendwie BWL-Mindset verändert. Und es ist, man kann das sehr inspirativ lesen. Das ist wahnsinnig unterhaltsam geschrieben. Und das kann ich auch, also der Roman ist nicht lang, es sind irgendwie 200 Seiten. Wahnsinnig kurzweilig. Es geht halt viel um Politik, Wirtschaft. Ist so ein bisschen um so Bro-Mindset, also sehr zu empfehlen.
Gut, wollen wir noch eine Frage machen? Und
genau.
Dann würde ich nochmal kurz sagen, warum ich mein Thema nicht bringen konnte.
Ja.
Das ist nur eine Schleife in meinem Kopf, die ich noch schließen möchte.
Ja. Was ist Mannheim für ein Tier?
Das ist die letzte Frage, die wir jetzt hier beantworten sollen. Was ist Mannheim für ein Tier?
Ich habe die Frage auch am Anfang nicht verstanden, was diese Frage von mir möchte. aber ich habe dann so drüber nachgedacht und die Frage meint ja also, was ist so deine Heimatstadt, mit was für einem Tier verbindest du deine Heimatstadt? Und ich habe dann so drüber nachgedacht und ich bin in Mannheim geboren, aber ich bin im Umland von Mannheim aufgewachsen, also in einem Vorort von Mannheim eigentlich oder in einem Dorf zwischen Mannheim und Heidelberg. Und wenn ich so an Mannheim denke, dann, ich weiß nicht, warst du mal in Mannheim?
Ja, aber hat jetzt nicht so den bleibenden Eindruck hinterlassen, dass ich jetzt sagen könnte, ah
welches
ja.
Welches Tier, okay.
Welches Tier?
Also die irgendwie offensichtliche Antwort wäre, weil Mannheim in vielen, also in weiten Strecken echt eine, also keine schöne Stadt ist, dass man halt sagt, irgendwie da laufen viele irgendwie Ratten rum, da ist viel, viel Müll oder so, aber das finde ich ein bisschen billig. Außerdem mag ich Ratten sehr gerne und ich möchte das nicht so negativ konnotiert haben. Und wenn ich aber an Mannheim denke, dann denke ich ganz viel so an den Rhein und den Neckar, wie sie durch die Stadt fließen und an das Collini Center. Das ist ein Hochhaus, ja, also so ein bisschen so ein Hochhaus, ist, glaube ich, stillgelegt. Da waren früher mal verschiedene Sachen drin, ich glaube auch Wohnungen, aber auch andere Sachen. Und das ist so ein bisschen so verfallen und das war direkt am Neckar, also steht immer noch als Ruine eigentlich da. Und auf der anderen Seite vom Neckar sind so 3 bisschen weniger hohe Hochhäuser, wo ganz viele Wohnungen drin sind. Die sehen alle gleich aus. Es sind 3 gleichförmige Gebäude. So ein bisschen so Sowjet-Style-Housing, aber halt ein bisschen anders. Und dieses, ich kann auch gar nicht beschreiben, warum, weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals in diesen Gebäuden drin war, in diesen drei Wohnhäusern. Ich nenne die einfach immer Collini-Hochhäuser, weil sie halt gegenüber vom Collini-Center sind. Aber die sind für mich so iconic. Also die sind für mich gleichbedeutend mit Mannheim. So. Und weil die so direkt am Neckar sind und da gibt es dann so eine Böschung, die so runtergeht zum Fluss, war meine erste Assoziation so ein Biber. Weil so ein Biber, der wohnt irgendwie im Wasser oder in der Nähe vom Wasser mit seinem patschigen kleinen Schwanz. Ihr seht es jetzt nicht, aber ich mache Biberbewegungen so mit meinen Pfoten.
Nein, Mann. Ich habe dich gleich so viel noch mehr lieb.
Du hast mich lieber, wenn ich ein Biber bin und kein Mensch.
Ja, same. Ich
glaube es hat. So, und so ein Wasser, also kein Wassertier, sondern so ein kleines Nagetier, was so in der Nähe vom Wasser haust.
Ein kleines Tier?
So ein kleines Nagetier.
Wie macht das?
Und vielleicht hat die Biberfamilie so eine kleine Wohnung in dem Collini-Hochhaus und dann können die da immer raus und in dem Aufzug runterfahren und an den Neckar ans Wasser und da können sie einen Staudamm bauen und dann gehen sie wieder nach Hause und das wäre irgendwie meine Assoziation.
Okay.
Das ist süß. Ja, du kannst
sehr süß.
Kannst vielleicht sagen, was du für ein Tier mit deiner Heimatstadt, mit deiner Geburtsstadt verbindest.
Naja, okay, meine Geburtsstadt ist halt eine Stadt, so, wo ich nie war. Ich bin aufgewachsen ja einfach im rheinland-pfälzischen Kaff-Umland. Also ich hatte keinen Bezug zu Städten, weil es gab keine Städte in unserer Nähe. Mhm. Also ich bin irgendwo in dieser Ecke zwischen Koblenz, Wiesbaden, Mainz, Frankfurt, in diesem Dreieck da irgendwo aufgewachsen. Da ist nichts. Und da kommst du auch als Jugendlicher auch nicht raus. Und deswegen wäre natürlich die naheliegendste Antwort zu sagen, naja, irgendwas zwischen Kühe oder Schweine, weil die hast du halt gerochen, wenn die irgendwie Puddel fahren oder Gülle, dann stinkt's halt. Gut, kriegst du mit. Und zu Hause hatten wir, keine Ahnung, zwei Hofkatzen, so ein Schlachhunde. Ich hatte damals Ratten, mein Stiefbruder irgendwie Meerschweinchen, eine Schildkröte, na, was man alles so hat, gell? Ja, Platz ist ja da. Aber das ist, glaube ich, nicht so, was ich so sehr verbinde. Es gab aber an unserem Bauernhof, wo ich immer hingegangen bin, um Milch zu holen, gab es so einen kleinen Teich und der ist aber jeden Sommer ausgetrocknet. Früher war das anders, der war da dauerhaft, aber irgendwann irgendwelche Zuflüsse haben nicht mehr funktioniert, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der ausgetrocknet über den Sommer hinweg. Aber bei Fröschen oder Kröten ist ja so, dass die immer wieder zu denselben Orten zurückkehren, sofern sie existieren, und dort ihr Froschleich legen. Und da war eben offensichtlich eine sehr sturköpfige Kröte, die von diesen Vertrocknungsszenarien nicht viel mitbekommen hat, die da immer ihr Froschleich gelegt hat. Und dann haben wir das als Kinder immer abgeschöpft und dann haben wir so in so größeren Kästen Wasser aufgeschüttet, den Froschleich da rein oder den Krötenleich und dann eben Kaulquappen aufgezogen. Und das verbinde ich irgendwie so sehr stark damit. Dann sind die irgendwann geschlüpft und dann haben wir angefangen, immer mehr Sand aufzuschütten, dass man wie so ein kleines Ufer hat, dass wenn die ihre Beinchen bekommen, dass sie dann noch ein bisschen an Land gehen können, ein bisschen schon mal Luft schnappen. Und dann haben wir irgendwann so eine Art Trasse gebaut, wo die dann über diese Kiste einfach drüber watscheln konnten, um dann in die Freiheit entlassen zu werden.
Das ist so schön.
Und das verbinde ich irgendwie so irgendwie mit meiner Kindheit und mit dem Dorfleben, das irgendwie einfach machen zu können, ungestört. Ich war noch, also vielleicht eine kleine Anekdote dann aus meiner Kindheit. Es war nämlich einmal so, dass wir das gemacht haben und ich habe immer wieder das Wasser gewechselt und dann musste ich die Kaulquappen einfangen und die waren so ein Gläschen dann drin. Und dann gab es aber irgendwie Essen und es wurde irgendwie schon dreimal gerufen und ich musste dann einfach rein und ich war irgendwie so, keine Ahnung, verwirrtes Kinder-ADHS-Gehirn. Und dann bin ich ja irgendwie schnell zum Essen gerannt und habe vergessen, dass dieses Glas da noch in der Sonne stand. Und dann bin ich zurückgekommen und eine einzige Kaulquappe hatte noch überlebt. Und ich habe natürlich fürchterlich geweint und fand es ganz, ganz schlimm. Und dann habe ich mir gedacht, diese Kaulquappe soll das schönste Kaulquappenleben haben, was je eine Kaulquappe hatte. Und dann bin ich jeden Tag hingegangen. Das hat die wahrscheinlich gestresst ohne Ende, aber als Kind dachte ich mir, das ist wahrscheinlich toll, weil wenn es ja nur so ein kleiner Bottich ist, dann muss man immer wieder neue Actionparks bauen. Dann habe ich ja so Steine irgendwie reingelegt und ein paar Algen und irgendwas irgendwie in den Brunnen nebenan noch irgendwie so ein bisschen eben Algen geholt und immer wieder was Neues dann reingebaut, damit die Kaulquappe was zu entdecken hat. Und die hat dann irgendwann überlebt. Und dann hat sie ein Beinchen bekommen und ist rausgekrabbelt und war dann irgendwann weg.
Ich bin mir sicher, sie hat ganz tolle Erinnerungen an dich und an das schöne Kaulquappenleben, was sie durch dich hatte, durch den kleinen Ole.
Genau.
Das ist so süß. Ja, toll. Dann ist quasi das Tier die Kaulquappe mit dem schönen Leben und die sture Kröte, die da immer ihren Leichen gelegt hat.
So nämlich.
So, du wolltest zum Abschied noch erzählen von der Vision Pro Max.
Ja, das wissen Leute noch gar nicht, was du jetzt so sagst, oder?
Fuck, sorry. Ich weiß, okay, dann habe ich
gespoilert. Egal, du wusstest ja schon, ich sag's jetzt nochmal, also ich dachte mir, ich bin ja ab und zu auch mal technikaffin, was vielleicht auch an meinem Beruf liegt, aber und dann dachte ich, ich würde gerne mal ausprobieren, was Apple da eigentlich im Angebot hat. Mir ist nämlich aufgefallen, dass die Apple Vision Pro auf ein neueres technisches Level gehoben haben. Also die haben da den Prozessor ausgetauscht. Und ich dachte erst, die existiert gar nicht mehr. Also für die, die es nicht wissen, was das ist, das ist ein Produkt, was Apple vor, ich glaube, 2-3 Jahren gelauncht hat. Eine Augmented Reality Brille, die du dir aufziehst und dann wird deine Umgebung gefilmt, auf einen kleinen Bildschirm vor deinen Augen projiziert und dann kannst du da andere Objekte einblenden lassen. Irgendwelche, ne? Screens oder Schriftzüge oder was auch immer. Also die dann wie so 3D-Objekte in der realen Welt da draußen, die du eben abgefilmt bekommst, auch siehst. Und ich habe das noch nie gemacht und habe auch immer gedacht, das ist vollkommener Quatsch. Und wir müssen bedenken, dass dieses Produkt von Apple, wenn du da ein bisschen Speicher drauf haust, für, keine Ahnung, um Filme zu gucken unterwegs oder so etwas, halt 4.000 Euro kostet. Also das ist ein richtig, richtig, richtig teures Stück Technik. Und jetzt, wo eben dieses Update rauskam, habe ich gedacht, was machen die denn damit? Und ich wollte das Thema eigentlich vorbereiten, weil für die, die Apple-Geräte verwenden, es gab jetzt ein sehr großes Betriebssystem-Update, wo eine ganz neue Designsprache eingeführt wurde, das sogenannte Liquid Glass. Und viele Leute haben sich darüber furchtbar aufgeregt, weil es irgendwie auch einfach relativ buggy ist und fragwürdige Entscheidungen da getroffen worden sind. Aber es gab auch einige Stimmen, die gesagt haben, hey, also Apple spielt hier ein ganz anderes Game. Nämlich mit diesem Liquid Glass, wo ganz viele durchscheinende Bedienelemente auch existieren, ist ein bisschen der Punkt, dass sie uns langsam gewöhnen wollen an eine Welt von eben halbtransparenten Interfaces, die ja insbesondere für solche 3D-Brillen oder so, die wir dann tragen sollen, Meta hat ja auch mit Ray-Ban zusammen eine gebaut, die in unseren Alltag kommen. Und wenn ich mir darüber Gedanken mache, wie stark das Smartphone schon unsere Lebenswelt beeinflusst, dann finde ich es trotzdem wichtig zu schauen, in welche Richtung das geht und welche neuen Abhängigkeiten werden da eigentlich geschaffen, welche neuen Möglichkeiten eröffnen sich. Mit diesen 3D-Brillen wird irgendwie alles abgefilmt, dann kannst du irgendwie Screenshots machen, also wenn Leute irgendwie nicht gefilmt werden wollen, also kannst du das heute fast unsichtbar machen mit diesen Brillen. Also da sind auch einfach datenschutzrechtliche Bedenken, die ich habe. Und trotzdem wollte ich es ausprobieren. Und dann bin ich da hingegangen und dachte, geil, jetzt geht's irgendwie los, ich kann was Tolles erzählen. Und dann sind wir dahin. Ich habe dann diese Brille bekommen, habe die aufgesetzt und erstmal festgestellt, dieses Teil wiegt einfach 700 Gramm. Das wiegt irgendwie so ein Dreiviertel-Paket Mehl, was dir auf den Kopf gestellt wird. Ich hatte nach 20 Minuten einfach so richtig fette, rote Abdrücke auf meinen Backen und auf meiner Stirn. Und ich weiß nicht, dann habe ich mich irgendwie gefragt, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich damit? Weil ich dachte, cool, wenn ich so eine Brille habe, dann kann ich vielleicht irgendwie an meinem Computer arbeiten unterwegs und habe zum Beispiel so 3, 4, 5 Bildschirme, die einfach in der Luft schweben. Mhm. Und dann kann ich die angucken. Und ich meine, man setzt sie auf und dann kommt sofort dieser Hello, Welcome-Schriftzug und dann poppt irgendwie so ein Bildschirm auf und das ist schon krass, weil deine Augen werden abgescannt, das heißt, wo du hinguckst, registriert diese Brille, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel wenn du jetzt einen Browser öffnest, auf die Browser-URL-Zeile guckst, um eine Adresse einzugeben, dann kannst du mit deinen Fingern einmal so Daumen- und Zeigefinger zusammen tippen und dann registriert dir das als Klick die Brille, eben entsprechend, wo deine Augen gerade sind. Das heißt, ich habe dann ein YouTube-Video angemacht und konnte dann auf die Stelle klicken in der Timeline, wo ich es gerne haben wollte, habe einmal mit den Fingern Klick gemacht und da, wo meine Augen waren, ist das Ding hingesprungen. Ohne Latenz. Also, der Kopf kannst du wackeln, dieser Screen schwebt in der Luft. Und ich war so, das ist das Beeindruckendste, was ich je gesehen habe. Also, das ist wirklich so ein absurdes Stück Technik. Und gleichzeitig dachte ich mir, dieses beeindruckendste Stück Technik ist das Nutzloseste, was ich je gesehen habe. Also, man konnte das mit dem Computer verbinden. Das ging dann schon, dann ist der Bildschirm schwarz geworden und ich hatte meinen Screen einfach auf 2 Meter Größe über mir schweben. Aber ich konnte nicht 2, 3 Screens machen oder 4 oder 5, das ging alles gar nicht. Ich konnte den nur auf 4 Meter strecken. Und dann machst du halt irgendwie einen Browser auf und dann hast du halt 2 Meter links, 2 Meter rechts und in der Mitte einen kleinen Text. Und alles andere ist weiß. Mhm. Dann denkst du so, was soll das? Wer braucht das? Für was zur Hölle entwickeln die dieses Produkt? Und ich war so enttäuscht davon und fand das so albern. Und es ging so viel nicht, was ich mir vorgestellt hatte, was gehen sollte, wenn man sowas schon irgendwie macht. Und dann bin ich mit sehr roten Abdrücken und sehr enttäuscht wieder aus dem App Store rausgegangen. Dachte, also mit dem Produkt kriegen die gar nichts hin. Also die haben offensichtlich auch kaum was von denen verkauft. Also diese großen Ideen, ja, Apple will uns jetzt auf die Augmented Reality Zukunft vorbereiten, offensichtlich nicht oder nicht so. Ich meine, Apple hat, glaube ich, 70 Milliarden Euro in Cash bei sich liegen. In Cash. 70 Milliarden. Die haben so unendlich viel Kohle. Denen ist, glaube ich, auch ein kleines bisschen scheißegal. Und dann dachte ich mir, okay, das reicht jetzt noch nicht für einen politischen Take, den ich da irgendwie spinnen möchte. Es war einfach nur gleichzeitig sehr overwhelming und underwhelming at the same time. Und ja.
Es ist ja eigentlich auch ein politischer Take zu sagen, gut, da ist einfach noch nichts zu holen. Also das ist einfach noch kein...
Ja, das erinnert mich an KI, muss ich fast sagen. Die ganze Zeit gesagt, das ist die Zukunft, das ist crazy und da wird alles ändern und da wird unzählige Milliarden reingepumpt und am Ende denkt man so, weiß ich nicht, gibst du rein und wenn du nicht ordentlich fragst, kommt nur Quatsch bei raus.
Hm.
Also gemessen an dem, was es für Impact hat, hatten wir auch schon mal in der Folge drüber gesprochen, über diese ganzen Datencenter oder so. Also manchmal sind diese Wetten auf die Zukunft auch einfach eine riesige Geldverschwendung. Aber gut.
Sag das nicht, Stefan Fall. Scholz.
Das werde ich nicht tun. Ein Kollege von 29ern, der sehr engagiert ist, was das Thema angeht.
Ja.
Gut. Simon, das war eine kleine Q&A-Folge mit zwei aus verschiedenen Gründen gescheiterten Themen, aber ich hatte große Freude. Ich hoffe, ihr da draußen auch, die ihr uns jetzt hören mögt. Wir hören uns nächste Woche mit sauber ausgearbeiteten Themen, die hoffentlich auch
definitiv
und technischen und inhaltlichen Dingen funktionieren.
Und sauber funktionierenden Clips. Ja, ich bin sehr gespannt, was ihr zu unserer Folge sagt. Let us know, wenn ihr vielleicht mal wieder irgendwann auch eine Q&A-Folge haben wollt und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr...
Stellt uns Fragen, wir sammeln die einfach und irgendwann ist wahrscheinlich das Maß voll. Und dann
irgendwann langt's, ne? Und dann machen wir wieder eine Folge. Also wir freuen uns, wenn ihr uns eure Fragen privat, DMs auf Spotify, keine Ahnung, stellt und wenn ihr den Podcast positiv bewertet und ihm folgt und dann sehen wir uns und hören uns nächste Woche.
Tschüss, Simonchen, bis dann, kleiner Biber.
Tschüss, ihr kleinen Biber. Whee!
Whee!